Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Podcast Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast. Heute habe ich zu Gast Sabine. Sabine möchte gerne anonym bleiben und etwas aus ihrer Kindheit erzählen. Herzlich willkommen, Sabine.
Hi Nicole, danke für die Einladung.
Gerne. Sabine, bevor wir jetzt starten, gibt es ja immer die erste Frage, die lautet: Kannst du ein bisschen von deiner Kindheit erzählen und was waren die größten Herausforderungen, mit denen du als Kind konfrontiert warst?
Ja, klar, kann ich machen. Die Kindheit war nicht leicht. Also ich bin in sehr armen Verhältnissen aufgewachsen und habe da wirklich sehr zu kämpfen mit gehabt. Der Kühlschrank war nicht voll. Ich bin nie satt geworden. Es war immer kalt. Ich hatte keine neuen Sachen. Ich musste die Sachen von meinen Cousinen auftragen. Es war also wirklich ganz schwierig. So, in der ersten Zeit ist es, glaube ich, gar nicht so aufgefallen, aber als ich dann in den Kindergarten gekommen bin, habe ich gesehen, was die anderen alles für Sachen hatten. Es fing bei den Getränken an, dass sie Fruchtsäfte mitbekommen haben, ich nichts. Es fing an, dass Kekse dabei waren, ich hatte das nicht. Dann auch, was die Eltern anging, ich wurde nie liebevoll verabschiedet. Ich habe dann die Mütter gesehen und habe dann relativ schnell festgestellt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und ich habe mich auch nicht gut dabei gefühlt, aber ich war zu klein, um zu verstehen, was da los war. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie viel liebevoller behandelt worden sind als ich. Und habe dann relativ schnell gedacht, okay, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, weil ich habe das nicht bekommen. Also wenn ich auf den Arm wollte, wurde ich abgelehnt. Wenn ich normale Aufmerksamkeit wollte, wenn ich das heute so beurteile, dann wurde ich weggeschubst. Also ich habe all das, was ich so im Außen gesehen habe, im Kindergarten, das habe ich einfach nicht gekriegt und habe dann relativ schnell, wie gesagt, gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Später, als ich dann ein bisschen älter geworden bin, so Richtung Schule schon, hieß es dann immer, ich bin nicht leise genug. Ich bin nicht klug genug. Warum bin ich nicht wie andere? Wurde dann extrem schnell verglichen. Und da habe ich auch gemerkt, also irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, also ich habe dann für mich schnell ausgemacht, okay, ich bin's, an mir liegt's, ja. Und wenn ich irgendwas gesagt habe, hat mir aber keiner zugehört. Also ich bin total abgelehnt worden auch. Also mit all meiner Wahrnehmung, mit allem, was ich gesehen habe, dass da irgendwas nicht richtig läuft, bin ich komplett abgelehnt worden. Also mir hat keiner zugehört und mich hat auch keiner ernst genommen. Ich habe dann halt irgendwann gedacht, okay, jetzt muss ich mich anstrengen, jetzt muss ich mich beweisen. Habe dann natürlich nach den anderen geguckt, habe mich natürlich verglichen. Habe dann gedacht, okay, wenn ich es so mache, wie die anderen es machen, dann bin ich endlich gut genug. Aber selbst wenn ich es genauso gemacht habe, hat es nie gereicht. Also es war immer der Kampf da und es gab nie Anerkennung. Also ich bin dann quasi sogar noch abgestraft worden dafür, dass ich mich angestrengt habe und habe es den anderen nachgemacht. Und von daher war das schon, also die Kindheit war sehr anstrengend, wirklich.
Du warst also ständig damit konfrontiert, dass du das Gefühl hattest, du bist nicht richtig. Und das ist ja ein Gefühl, wenn Bezugspersonen oder Eltern ihre Kinder nicht so nehmen, wie sie sind, oder wenn Eltern ihren Kindern immer sagen, du machst das falsch oder das ist falsch, du bist falsch, dass die Kinder nicht glauben, dass die Eltern falsch sind, sondern das ist das allererste, was Kinder tun. Kinder sagen immer, ich bin nicht richtig. Ich bin diejenige, die falsch ist. Ich muss mich mehr anstrengen. Ich muss mich anpassen, damit ich endlich geliebt werde. Damit ich vielleicht endlich mal das bekomme, was ich brauche und was mir auch zusteht als Kind.
Ja, weil für mich hat es dann im Kindergarten wirklich so ausgesehen, als ob das so selbstverständlich ist. Und weil ich es nicht kriege, stimmt irgendwas mit mir nicht. Und wie gesagt, ich habe dann irgendwann relativ schnell festgestellt, irgendwie müsste ich mich mal anstrengen, vielleicht klappt das ja dann. Aber ich glaube, irgendwann war es einfach dann, ich war dann zu unbequem, weil ich etwas wollte. Und man durfte nichts wollen, man hatte nichts zu wollen. Ja, und die Querulanten werden nicht geachtet, werden nicht gesehen. Und dann bin ich da auch in der Ecke weggeschubst worden und dann habe ich irgendwann relativ schnell gemerkt, okay, es ist besser, es gibt weniger Ärger, wenn ich ruhig bin. Das hat es natürlich nicht besser gemacht. Ich habe natürlich die ganze Zeit gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber wenn ich heute, würde ich sagen, für mich eingestanden bin, dann war es eben so, dass das noch viel mehr Ärger, dass es noch viel mehr Ärger mit sich gebracht hat. Also bin ich irgendwann ruhig geworden und leise und habe dann alles mit mir ausgemacht.
Ganz alleine, ne?
Ja.
Ja. Und sag mal, wenn du, gab es jemanden in deiner Kindheit, wo du dich hinwenden konntest, oder warst du wirklich ganz alleine? Manchmal gibt es ja dann eine stellvertretende Person, zu der man gehen kann und die einem so ein bisschen Halt gibt.
Also tatsächlich hatte ich eine Person, aber die war zu weit weg. Also meine Oma war mein Herzensmensch, aber die hat so weit weg gewohnt und dadurch, dass es Dispute zwischen meinem Vater und seinen Schwiegereltern gab, wurde der auch Kontakt auch rigoros unterbrochen. Also wenn ich sie zweimal im Jahr gesehen habe, war das viel. Die wohnten auch nicht um die Ecke und das wäre toll gewesen, weil sie hat mich so genommen, wie ich war. Sie war immer mir sehr wohlgesonnen. Sie hat mich auch immer mit meinem Schatz begrüßt und sie hat mir, wenn ich mal dort war, auch guten Abendlieder, gute Nachtlieder gesungen. Und ich habe einen Keks hingekriegt oder mal ein Stück Schokolade. Aber das war einfach so selten, weil die haben sich nicht verstanden. Und dann hat mein Vater das rigoros unterbunden.
Das heißt, du hast also die Person, die dir was Gutes tun wollte, auch noch verboten bekommen.
Ja,
Ja.
ja. Und es war wirklich mein Herzensmensch. Es war auch die einzige, die mich in den Arm genommen hat. Und zwar so, wie man ein Kind in den Arm nimmt. Und es war natürlich für mich immer fürchterlich, nach ein paar Stunden dann wieder gehen zu müssen.
Ja. Das ist bestimmt so gewesen, als würde man den Halt verlieren und die einzige Sicherheit, die irgendwie da ist. Und die Geborgenheit.
Ja, auch. Aber auch tatsächlich die Unterbrechung von der Verbindung, die da war. Und ein ganz klares, man ist wieder alleine. Man ist
Ja.
wieder alleine gelassen. Und ich hatte mehr als einmal Tränen in den Augen, wenn wir wieder zurückgefahren sind.
Und sag mal, als du dann in die Schule gekommen bist, hast du dann Freundschaften entwickeln können, wenn du das Gefühl von Einsamkeit und Alleinsein in dir getragen hast?
Nein.
Mm-mm.
Also ich habe seit dem Kindergarten nie Freunde gehabt. Da gibt es sicherlich noch ein, zwei andere Sachen, die mit einspielen. Das ist mir jetzt aber, das möchte ich jetzt aber hier nicht sagen. Aber ich habe nie Freunde gehabt. Und später war es dann so, wo ich dann in die höherstufige Schule gegangen bin, hat auch das Geld wieder eine Rolle gespielt. Alle sind dann in Chiemsee, Levis, Oxbow und so rumgelaufen und ich hatte das nicht. Das heißt, ich hätte mich quasi einkaufen können, aber mein Vater hat gesagt, nee, ist nicht. Wenn eine Levis 100 Mark gekostet hat, habe ich die nicht gekriegt. Konnte ich mich auf den Kopf stellen, weil ich habe gedacht, okay, dann kann ich wenigstens im Außen irgendwie zeigen, dass ich dazugehöre. Aber er hatte das Zepter in der Hand und wenn er Nein gesagt hat, war es das so. Also bin ich auch da ausgeschlossen worden.
Und wenn du so eine Geschichte mit ins Erwachsenenleben bringst, wie hat sich denn deine Kindheit als Erwachsener ausgewirkt, emotional, mental oder auch in deinen Beziehungen?
Also emotional gab es ja gar nicht. Also ich weiß heute, dass ich mich irgendwann angefangen habe abzuschalten, wenn mir das so weh getan hat, dass ich das gar nicht aushalten konnte. Ich glaube, ich wäre gestorben. Also ich bin auch innerlich irgendwie gestorben, weil Gefühle gingen bei meiner Oma und alles andere hätte ich nicht überlebt. Also bin ich jahrelang bis vor ein paar Jahren noch wie Falschgeld durch die Gegend gerannt. Ich habe mich abgeschalten, heute weiß ich das, und zwar sehr erfolgreich. Also ich bin mit dem Körper rumgerannt, den ich nicht gespürt habe, und habe nur den Kopf mitgetragen. Und war da ziemlich gut drin, ja. Also ich bin kann sehr kopflastig sein. Und habe mich dann eben irgendwann gewundert, warum ich das nicht sehe, dass ich älter geworden bin. Also warum ich das nicht spüre. Ich gucke in den Spiegel und habe die Person nicht erkannt, die da ist. Und ich bin einfach, der Körper ist einfach älter geworden und der Kopf und alles ist nicht mitgekommen. Also eigentlich fühle ich mich wie ein Kind. Das ist alles mittlerweile besser geworden, aber bis zu einem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, ich wäre noch ein Kind. Und da ist eine erwachsene Frau, die in den Spiegel guckt und du denkst, oh Scheiße, wie konnte das passieren? Ja, gar nicht verstanden, dass ich mittlerweile erwachsen geworden bin. Weil dieses Kind so eine Macht hat, dass es mein ganzes Leben bestimmt. Und das andere war, mein Vater ist ein Narzisst. Und irgendwann habe ich mir unbewusst so einen Partner gesucht. Also übelster, wie es nicht mehr ging. Und ich habe das aber jahrelang nicht gemerkt, weil er das gleiche Klischee erfüllt hat. Hat genauso gebrüllt und hat mich genauso gedemütigt und bloßgestellt wie er. Aber es gab eben dann einen Tag, wo ich ihm so widersprochen habe, dass er über mich hergefallen ist und hat mich gewürgt. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt sagt er, ich bringe dich um, wenn du nicht ruhig bist, wenn du nicht die Klappe hältst. Oder hatte ich Angst um mein Leben? Da habe ich zum ersten Mal wieder was gespürt, weil der ganze Körper hat rebelliert. Ich habe ihm danach gesprochen, damit Ruhe war, weil ich wusste, wie er funktioniert. Aber ich wusste, ich muss mich retten. Ja, und dann habe ich diese Beziehung auch beendet und habe gemerkt, hier läuft ganz entscheidend was falsch. Es hat einen langen Sommer gebraucht mit blauen Flecken um den Hals und einem Schal, dass ich gemerkt habe, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Und auch lange gemerkt, dass ich tatsächlich das wieder reinszeniert habe. Ich bin in das Gewohnte gefallen. Das hat mich niedergehauen, niedergeschlagen, ja.
Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass du Angst hattest, ne, dich in der Öffentlichkeit zu zeigen, dass du Angst hattest, ja, entdeckt zu werden und gesehen zu werden, weil diese Angst einfach so groß war.
Ja, auf jeden Fall. Also das war in dem Moment auch wirklich Lebensangst. Und schon wieder zu wissen, wenn ich jetzt nicht klein beigebe, wenn ich mich nicht abschalte, dann passiert was. Und ich habe ihm geglaubt, dass er mich umbringen würde. Ich habe es ihm geglaubt.
Ja. Und sag mal, gab es einen Moment, in dem du beschlossen hast, dass du dein Leben jetzt selbst in die Hand nimmst? Also gab es einen Moment, wo du gesagt hast, ich will so nicht mehr?
Also den gab es tatsächlich nicht, weil ich immer alles schon machen musste. Also meine Mutter hat mir irgendwann mal als Kleinkind auch gesagt, so, ah, du kannst das ja, um dich muss man sich nicht kümmern. Ich habe das aber gemacht, weil nichts passiert wäre. War Paartherapeut für meine Eltern, ich war Regulator für meine Eltern, ja, ich war alles und wusste, wenn ich es nicht in die Hand nehme, passiert nichts. Also immer schon sehr eigenständig, aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil ich das musste. Es wäre nichts gegangen, aber dieser eine Moment mit ihm damals hat mir eben gezeigt, dass hier was ganz entschieden falsch läuft und ich da dann auch erst die Parallele gesehen habe, was da abging. Und dann habe ich mich eben damit auseinandergesetzt, habe gesagt, okay, warum ist das passiert? Warum ist mir das schon wieder passiert, aber in einem stärkeren Ausmaß? Also mein Vater hat mich nie geschlagen, hat mich nie angegriffen und sowas, aber warum jetzt so in diesem Ausmaß? Und dann habe ich mich eben damit angefangen auseinanderzusetzen, ja. Weil wenn du in den Spiegel guckst und erkennst dich nicht und weißt nicht, wer dich da anguckt, dann ist das schon furchterregend, war das dann irgendwann, ja.
Ja, und ich meine, damit bist du ja auch nicht alleine. Wenn wir in unserer Kindheit so geprägt werden, dann ist uns das ja, es ist uns ja vertraut, ne, und normal.
Ja.
Und wenn wir dann so einen Partner ins Leben ziehen, dann ist es wie eine Reinszenierung unserer Kindheit und wir glauben, dass wir verliebt sind, weil es uns so, gerade deswegen, weil es uns so vertraut ist. Und weil unbewusst Ich sage immer, das ist so wie so ein Empfänger. Unbewusst geht dann dieser Radioempfänger in uns an und sagt dann, oh ja, das ist es, weil es uns vertraut ist. Und irgendwann merken die Menschen dann, ah, okay, jetzt stecke ich ja wieder genau in der gleichen Situation wie in meiner Kindheit. Was ist denn da passiert? Und diese Melder, also dieser Empfänger, der geht halt an, weil gerade weil es uns so vertraut ist. Und das macht das Ganze, wenn uns das vorher nicht bewusst ist, macht das Ganze umso schwieriger, ne? Und wenn einem das nicht bewusst wird, dann passiert es immer wieder und immer wieder und immer wieder.
Ja, also diese Situation war tatsächlich so eindringlich. Also ich musste es merken. Ja, es war aber dieser der Schlüsselmoment, der es ausgemacht hat. Und der war sehr schmerzhaft. Weil das war dann in dem Moment, auch innerlich lief dann so ein Film ab, die Frage, gebe ich jetzt auf und lass mich brechen? Oder gebe ich kurzfristig nach und schmiede einen Plan, wie ich da rauskomme? Und
Und dann hast du einen Plan
dann habe ich einen
geschmiedet.
Plan geschmiedet, es geht ganz schnell in meinem Kopf und habe dann den Entschluss getroffen, mich so weit sicher es geht, dann zu trennen.
Du bist ja dann auch in eine andere Stadt, ne?
Ja, ich bin
Ja.
dann weggezogen und bin einfach über Nacht abgehauen, weil die Ansage, würde ich nicht mehr hier sitzen.
Ja. Und sag mal, welche Schritte hast denn du dann unternommen, um den Herausforderungen aus deiner Kindheit, also um mit den Herausforderungen aus deiner Kindheit umzugehen?
Also tatsächlich war es danach so, dass ich mich komischerweise sehr schuldig gefühlt habe. Ja, weil ich habe dann um die Ohren geschmissen gekriegt, ich habe ein gewisses Alter, ich habe keinen Mann, ich habe kein Haus, ich habe keine Kinder. Und für eine gewisse Zeit habe ich da echt jeden Abend geweint. Und irgendwann habe ich gesagt, so, das kann es ja gar nicht sein. Aber ich habe schon am Abgrund gestanden. Also es gab mehrere Momente in meinem Leben, wo ich gesprungen wäre und ich habe den Abgrund unter meinen Füßen gespürt, habe schon gemerkt, dass da nichts ist und der Zug war sehr, sehr groß, weil es einfach bis dato so ein Kampf war und es ging schon Jahrzehnte. Also ich war da nicht erst 15 oder so, es war schon 30 und wenn das so hätte weitergehen sollen, dann hätte ich nicht mehr leben wollen, ja. Und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, irgendwas hält mich ab. Also ich konnte das auch nicht und dann habe ich angefangen, diverse Bücher zu lesen. Das erste war von Barbara Shear, wenn ich bloß wüsste, was ich wollte. Das wusste ich damals auch nicht. Aber das Problem war, der Kopf ist mitgegangen, aber ich habe es nicht gespürt. Und damals wusste ich gar nicht, dass Spüren der Körper ist. Ja. Und dann bin ich über Aufstellungsarbeit gestolpert. Ich kann mich noch an den Aufsteller erinnern. Familienstellen, das ist die Lösung. Und ich dachte, oh Scheiße, wie kriege ich jetzt meine Familie dahin? Weil ich wusste ja, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich wusste, dass das, wenn ich das im Außen beobachtet habe, dass irgendwas nicht normal ist. Aber dieser Aufsteller erklärte nicht, was los war und wie das funktioniert. Also habe ich das erstmal abgetan, weil wie hätte ich meinen Eltern erklären können, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und wir das jetzt lösen müssen. Jahre später habe ich dann die Erklärung gefunden, dass es Stellvertreter gibt, die in die Energie gehen und dass man die Eltern nicht mitschleppen muss. Und dann habe ich angefangen, die ersten Aufstellungen zu machen. Und da hat sich das eine oder andere gezeigt und über dieses Zeigen, über dieses Gesehenwerden habe ich auch einiges verstanden. Ja, es hat auch immer tatsächlich gezeigt, dass ich nicht das Problem war. Aber ich habe es nicht gespürt. Ich habe es vom Kopf her gehabt, aber es kam nicht an. Da bin ich da relativ lang von Aufstellung zu Aufstellung, aber es hat sich nichts verändert. Ne?
Das heißt, du hast immer mehr Wissen angehäuft und warst
Genau.
super ausgebildet,
Ja.
aber im Leben hat sich trotzdem nichts verändert, weil du es einfach nicht gefühlt hast, ja.
Genau, ja.
Ja, und das ist eine große, große Herausforderung bei den meisten Menschen, weil sie einfach die Gefühle mit dem Kopf erklären, ja, und sich ihre Empfindungen gar nicht bewusst sind. Was passiert denn da in meinem Körper? Was sagt denn mein Körper dazu? Und das hat ja noch einige Jahre gedauert, ne, bis du dann den Schlüssel gefunden hast zum Körper.
Also tatsächlich, obwohl ich das Wort mittlerweile nicht mehr mag, war das wirklich ein Kampf. Ja, also ich habe viele Leute kennengelernt und habe viele Coachings und viele Aufstellungen gemacht und bin da auch immer abgekanzelt worden, habe eine Ausbildung gemacht, dass ich mir selber helfen kann und bin dann tatsächlich wohl auch wieder in diese alte Falle reingetappt, dass meine Kindheit sich wieder gespiegelt hat und bin so behandelt worden, auch wie mein Vater mich behandelt hat, ja. Aber ich habe das in dem Moment einfach alles nicht gesehen, ja. Ich wollte mir helfen. Die Rede war von einem Werkzeugkoffer, dass man sich selber helfen kann. Da ist okay, selber helfen kann ich mir eigentlich. Ich bin autonom. Aber und danach kannst du auch anderen helfen, kannst dich damit selbstständig machen. Dachte, ja, juhu, jetzt gibt es die Antwort darauf. Aber Pustekuchen. Also ich konnte mir damit einfach nicht helfen, weil ich mich nicht gespürt habe. Aber das wusste ich nicht, weil du trägst ja, du siehst ja deinen Körper. Ja, wenn ich mich eincreme, sehe ich ja, dann spüre ich ja auch meine Hand. Aber dass ich meinen Körper sonst nicht spüre, das habe ich in dem Moment nicht verstanden. Ich denke, ich fühle, ist so ein schöner Satz, weil du siehst deinen Körper, du weißt, dass dein Kopf getragen wird, aber du merkst nicht, dass du dich nicht mehr spürst. Du denkst, alle Gefühle laufen im Kopf ab. Ja, und das war dann eben so der Punkt, wo ich sehr frustriert war. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der mir helfen sollte, und der sagte dann, ich jammere. Ja, er sagte, ich jammere so laut, dass die, die so laut jammern, nicht gehört werden müssen und die, die ruhig sind, Aufmerksamkeit brauchen. Und ich bin dann schreiend aus dem Coaching rausgerannt, weil das so weh tat, weil ich dachte, ich jammere nicht, sondern ich weiß einfach, dass hier was ganz entschieden falsch läuft und ich möchte einfach nur Hilfe. Ich möchte einfach, dass mir jemand sagt, was los ist, und dann mache ich das schon alleine oder mit Hilfe, Ansage. Und so hat es mich dann auch immer wieder gestoppt. Ich habe auch immer wieder da zwischendurch ge gedacht, ja, okay, wenn mir keiner helfen kann und mich keiner versteht, dann gebe ich auf. Und dann wurden die Abstände, wo ich jemanden gesucht habe, wurden auch immer größer. Und irgendwas hat innen drin geschrien, du kannst nicht aufgeben. So, das war letzten Endes irgendwo ein starker Wille, eine starke Kraft, die mich dann letzten Endes auch irgendwie dazu bewogen hat, nicht aufzugeben.
Ja, da war der Überlebenswille war sehr, sehr groß,
Ja.
ne? Und du hast ja eine ziemliche ein ziemliches Martyrium hast du einfach hinter dir, weil du ja auch immer wieder erzählt bekommen hast, du bist falsch. Du bist diejenige, die nicht richtig ist. Und keiner dieser Menschen, der dir helfen sollte,
Ja.
kam auf die Idee, mal dich zu sehen als Mensch oder was geht wirklich in dir vor und was ist mit dir passiert und was hat dazu geführt, dass es dir jetzt so geht.
Ja, tatsächlich hat mich keiner gesehen und hat auch diese Kindheit nicht gesehen. Hat auch nicht gesehen, wo es herkommt, sondern dadurch, dass sie sich heute, vermute ich, selber nicht gefühlt haben, hatten sie dafür dann auch keinen Blick und haben nur das beurteilt, was sie jetzt sehen, und das war ihnen zu anstrengend.
Und sag mal, das ging ja dann einige Jahre, ne? Du warst ja dann, wie alt warst denn du, als du, ja, bis du dann festgestellt hast, der Schlüssel ist der Körper. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber du warst schon ziemlich alt, ne?
Ja, wenn du das so sagst, hört sich das furchtbar an, aber ja, 44 tatsächlich, ja.
Ja,
Ja.
aber 44 Jahre. Und das ist ja auch, das, was ich an dir wirklich bewundernswert finde. Deswegen sage ich das auch so, ne? 44 Jahre lang auf der Suche zu sein und nicht aufzugeben und sich nicht vor den Zug zu werfen oder von der Brücke zu springen und zu sagen, okay, ich bin sowas von falsch, was will ich denn hier in dieser Welt noch? Das hast du nicht getan, obwohl du die Gedanken hattest. Und dann finde ich, ist 44 Jahre echt eine lange, lange Zeit. Und das muss man auch mal löblich anerkennen, dass du einfach gesagt hast, nee, ich suche weiter, ich suche weiter.
Ja, wenn das nicht irgendwo, ich weiß nicht, wo das herkommt, das kann ich dir bis heute nicht sagen, aber irgendwas hat einfach gesagt, das ist nicht richtig, wenn du jetzt gehst. Irgendwas war immer stärker als dieser Drang, und ich habe dazu auch eine kleine Geschichte. Ich habe das wirklich mitgekriegt, wie sich jemand vor den Zug geworfen hat. Es gab Silvester, da habe ich in Nordrhein-Westfalen gewohnt und wir wollten nach Düsseldorf in die Stadt. Und auf einmal hielt der Zug an um 11:45 Uhr. Also wir waren ziemlich knapp dran. Und dann haben wir mitgekriegt, dass jetzt gerade 2 Minuten vorher jemand von der Brücke gestürzt hat und vom entgegenkommenden Zug erfasst wurde. Da hat es mir damals, hat es mich aus den Socken gehauen. Ich habe so einen Schmerz wahrgenommen und ich wusste, warum er gegangen ist. Ja, und ich bin Linkin Park-Fan, auch wenn es mittlerweile eine andere Besetzung gibt. Vor 7 Jahren hat sich der Sänger das Leben genommen, indem er sich erhangen hat. Und 6 Wochen vorher war ich noch beim Konzert, mein erstes Konzert mit Linkin Park. Ich war so begeistert und ich habe damals noch gedacht, wie kann jemand nach über 20 Jahren noch so schreien? Was hat er für einen Schmerz im Körper? Und 6 Wochen später kriege ich die Nachricht mit, dass er sich erhangen hat. Und dann dachte ich so, ich weiß auch, warum du gegangen bist. Aber ich konnte das nicht. Da habe ich angefangen zu verstehen. Ich war auch an dem Punkt, wo ich keinen Ausweg mehr hatte. Man denkt eigentlich, oh, sie haben alles, sie sind reich, sie können sich jeden Coach oder jeden Psychiater oder jeden Arzt aussuchen. Aber das allein ist es dann auch eben nicht. Ja. Und so sehr, wie ich mich selber malträtiert habe irgendwann, ja, irgendwann bin ich in die Falle getappt und habe mich selber malträtiert. Warum kannst du nicht? Warum tust du nicht? Wieso passiert nichts? Bin ich froh, dass ich diesen Überlebenswillen habe, ja. Weil sonst würde
Ja.
ich jetzt wirklich heute nicht hier sitzen.
Wie schön, dass du hier sitzt und anderen Menschen Mut machen kannst, dass egal wie schlimm es ist und egal woher du kommst, dass es immer einen Weg gibt. Und da kommen wir nämlich auch schon zur nächsten Frage.
Ja.
Was gab es denn? Gab es Personen, Bücher, Therapien oder Methoden, die dir besonders geholfen haben? Dann schlussendlich, nachdem du 44 Jahre alt werden musstest.
Also, bevor ich 44 Jahre alt geworden bin, habe ich tatsächlich ein Buch in die Finger gekriegt. Das war Die kleine Seele spricht mit Gott von Neil Donald Walsh. Es ist eigentlich ein Kinderbuch und es ist so schön gemalt, dass ich, als ich ge das gelesen habe, habe ich angefangen zu weinen. Ich habe zwar das ganze Ding noch nicht wirklich verstanden gehabt in dem Moment, aber ich dachte, okay, vielleicht war es einfach eine Entscheidung für dieses Leben, die ich nicht bewusst getroffen habe, aber meine Seele. Und das war wirklich sehr bewegend. Also es hat mich ein bisschen runtergeholt. Ja, auch wenn sich das blöd anhört, dass die Seele sich diese Eltern ausgesucht hat und dieses Leben. Und man denkt, warum muss man so lange kämpfen, bis mal irgendwas passiert? Dann sieht man eine Paris Hilton, die mit einem goldenen Löffel im Mund geboren ist, scheinbar alles hat. Geld, Essen, Luxus, Urlaub im Überfluss und ich habe das alles nicht gehabt. Ja, dann kommt man schon in Zweifeln. Warum gerade ich? Und wieso ich? Und warum muss ich so kämpfen? Dass das Leben nicht fair ist, ja. Aber mit der kleinen Seele hat es mir ein bisschen Trost gegeben auch. So, das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, ah, okay, ich kann vielleicht doch was fühlen. Weil ich ja geweint habe und weinen kannst du nicht, ohne zu fühlen. Und das andere ist dann, dadurch, dass ich ja nie aufgegeben habe und auch immer auf der Suche war, ob mir noch jemand helfen kann, habe ich irgendwann angefangen, auch mal diese kostenlose Webinare und kostenlose, ich weiß gar nicht mehr, Summits oder wie das heißt, anzugucken. Und irgendwann bin ich eben über diesen inneren Kind-Kongress gestolpert. Ja, bin über dich gestolpert. Das war wirklich an so einem Punkt, wo ich dachte, ja, keine Ahnung. Also das war wieder so ein Punkt, wo ich sage, ich will gar nicht mehr. Guck mir das jetzt nochmal an und entschuldige bitte den Ausdruck, aber wenn es mit der Ische jetzt nicht klappt, dann war es das, ja. Und dann habe ich gedacht, okay, ist ja schon mal gut, dass da steht kostenloses Gespräch. Dann habe ich dich angerufen. Und dann hast du mich getriggert aufs Übelste. Ich habe irgendwie gemerkt, da ist aber auch irgendwas Nettes dabei. Versuchen wir es mal. Ja, und jetzt begleitest du mich schon seit fast 3 Jahren. Und du bist die erste Person, den ich gegangen ist, die geblieben ist und die mir die ganzen Zusammenhänge auch erklärt hat, warum das so ist, dass ich nicht falsch bin. Dass es eine Kindheitsreaktion ist, dass es nur ganz normal ist, dass Kinder auf der Suche nach Liebe sind und nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Und eben dieses Gefühl, dass ich das nicht merke, wie alt ich geworden bin, dass ich eben meinen Körper nicht spüre. Und das ist der Punkt, den ich hier auch wirklich einschmeißen muss, Es ist so wichtig, dass jemand da ist. Und es war so wichtig, dass du mir geglaubt hast, weil das hat nie jemand zuvor in meinem Leben. Nie war jemand da, der mir geglaubt hat. Nie war jemand da, der mich ernst genommen hat. Ich war immer der Querulant, immer der, der sich anstellt, immer der, der Aufmerksamkeit braucht. Ich bin als egoistisch bezeichnet worden. Ja, diese ganze Autonomie, weil ich auch Angst hatte, wieder verletzt zu werden. Diese klare Abgrenzung, dieses Nein, dieses nicht in Verbindung gehen wollen. Das hat mich natürlich auch in die Einsamkeit geführt. Ja, und die größte Herausforderung mit dir war eben, dir zu vertrauen. Dich zu prüfen, bleibst du, hältst du, was du versprochen hast? Weil du warst für mich in dem Moment die letzte Person, mit der ich es nochmal versuchen wollte. Und dann hast du gesagt, ich bleibe. Auch wenn ich vielleicht mal zickig war, auch wenn ich mal angepisst war, du bist geblieben. Und das ist das Wertvollste, was es gibt, wenn du jemandem vertrauen kannst und wenn jemand sagt, er bleibt und er hält sein Wort. Du hast mich nicht abgeschoben, auch wenn ich vielleicht mal in meinen Augen etwas unbequem war. Du hast mir erklärt, warum das so ist. Du hast mir erklärt, dass das ein Anteil ist. Ja, dass dieses verletzten Anteile sind, die auch gesehen werden wollen, die dazugehören. Und das passt so gut, dass ich immer dachte, Mensch, ich verhalte mich eigentlich wie ein Kind. Ja, weil manche Anteile mir nicht erwachsen geworden sind. Dann fühlt man sich klein und dann fühlt man sich nicht erwachsen.
Ja, und man ist ja auch permanent in so einem Überlebenskampf, ne? Also, und dann der Rückzug und die Flucht oder die Anpassung, ne? Die Starre, die Ohnmacht, das sind ja alles Gefühle, die dich auch begleitet haben, die sorgen dann schlussendlich dafür, dich irgendwie zu schützen, damit du überlebst. Und das ist auch das, was ich immer sage, Sicherheit. Und Vertrauen, das kommt nicht von heute auf morgen, gerade nicht, wenn man so eine Geschichte hat wie du, ne? Wo du nie das Gefühl hattest, du bist jemanden, da, du kannst dich sicher bei jemandem fühlen und du kannst vertrauen. Und das braucht manchmal Jahre, bis das aufgebaut wird.
Ja, und durch diesen Narzissmus meines Vaters, wo ich ja damals als Kind auch gar nicht wusste, was das ist, aber er war so unberechenbar, dass wirklich alles immer geschärft war da drauf, auf jede Tonlage, auf jeden Schritt, auf jeden Handgriff, war ich wirklich geeicht. Ja, und bin deshalb auch so sehr im Außen gewesen, dass ich jedes noch so kleine Gefühl mitgekriegt habe von außen, aber nur das Außen, jede kleine Regung, jeder Tonfall, alles, was irgendwie immer anders war. Ich war immer am Abscannen, ja, und es hat mich dann auch dazu geführt, dass ich mich verloren habe. Ja, es war überlebenswichtig zu wissen, wie mein Vater reagiert. Muss ich in Deckung gehen? Hat er einen guten Tag? Kann ich ihn was fragen? Oder muss ich mich in mein Zimmer verziehen und die Bettdecke über den Kopf, weil er schon wieder so schlecht gelaunt ist, warum auch immer. Ja, das hat mich eben dazu geführt, dass ich nie bei mir sein konnte. Dass ich wirklich immer Angst hatte, wie das immer so schön überall heißt, vor dem Säbelzahntiger. Ich habe
Ja.
mein Leben gekämpft, ja.
Und die Umwelt, die Menschen sind dann eine potenzielle Gefahr, ne? Wenn man das nicht trennen kann, dass das heute gar
Ja.
keine Gefahr mehr ist, ne? Weil wenn man sich umguckt, dann ist keine Gefahr da. Ne? Also in der Regel ist keine Gefahr da, aber in der
Richtig.
Kindheit war das eine permanente Gefahr. Das heißt, deine Sinne waren permanent geschärft und haben immer wieder darauf gewartet, was passiert jetzt? Bin ich sicher? Du musstest immer gucken und dann projizierst du das natürlich auch auf deine Umwelt und natürlich auch auf mich.
Ja,
Ja,
natürlich.
bin ich sicher bei ihr? Kann ich ihr vertrauen? Und habe ich schlussendlich noch die Kontrolle über alles?
Ja, weil das hat ja jeder immer erzählt. Ja, das hat ja jeder immer erzählt. Ich kann dir helfen. Ich verstehe dich. Du bist bei mir sicher. Wir kriegen das hin. Ja, und letzten Endes war ich danach alleine und hätte ich das Geld auch ins Klo schütten können. Genau so sieht's aus. Ja, also ich wurde ausgenutzt. Und statt ehrlich zu sagen, nein, es tut mir leid, dir kann ich in diesem Fall nicht helfen, wäre korrekt gewesen. Aber nein, so war es nicht. Ich habe dann auch immer relativ schnell abgebrochen, wenn das nach dem ersten Mal nicht so war, wie ich mir das gedacht habe oder wie ich gedacht habe, es sollte so sein. Aber ich bin in ganz Deutschland rumgereist. Hamburg, ich war in München, ich war in Fulda, ich war in Frankfurt, ich bin auch zu Ausstellungen. Hauptsache, ich hatte irgendwo eine Empfehlung, wo ich hin konnte. Ich meine, man muss auch mal gucken, aus was für einer Zeit ich komme. Internet mit den ganzen Empfehlungen, das gibt es erst die letzten 10 Jahre so. Wo hast du einen Coach gefunden? Wo hast du eine Empfehlung? Also war alles Mundpropaganda. Und wenn jemand sagt, fahr nach Hamburg, da kann dir jemand helfen, bin ich nach Hamburg gefahren. Ja, und das war mühselig, anstrengend und mühselig. Und wenn dann vermeintlich jemand sagt, er kann dir helfen und er kann es nicht, bist du 700 Kilometer, 800, 900 Kilometer wieder zurückgefahren und warst enttäuschter als je zuvor und hast dich immer wieder selber aufrappeln müssen. Ich finde ja diesen Spruch zwar ganz nett, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitermachen, aber wenn du dich immer und immer und immer wieder aus diesem Schlamassel alleine hochkämpfen musst, fällst du irgendwann mit jedem, der dich ablehnt, dem du nicht vertrauen kannst, so tief, dass du dir vorkommst, als ob du in den Brunnen fällst und dir beim Hochkrabbeln die Nägel rausreißt, weil du keinen hast, der dir von hinten Rückenwind gibt. Das hat es zusätzlich anstrengend gemacht und dass du weißt, dass irgendwas nicht stimmt und denkst, es wäre mit dir was nicht richtig.
Ja, und dann kommt auch ein riesen Schamgefühl, ne? Da steckt ja ein Riesenschamgefühl dahinter bei dem Satz, ich bin nicht richtig. Und dann vermeidet man das natürlich auch. Man vermeidet soziale Kontakte, man vermeidet Verbindungen, damit dieses Gefühl von Scham und ich bin nicht richtig einfach nicht mehr hochkommt.
Ja, weil jeden, den ich kennengelernt habe, bei dem habe ich Seelenstriptease gemacht. Das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment witzig an. So, ach ja, komm, aber es war jedes Mal aufs Neueste auch nackig machen. Wie soll dir jemand helfen, wenn er nichts von dir weiß? Aber dann denkst du, mein Gott, was soll das hier, ja? Und wie ausgenutzt nach Hause gehen. Und du stehst dann wieder alleine da. Und das hat mich halt wirklich sehr oft an den Rande der Verzweiflung gebracht. Und dann kommst du, trittst irgendwie in mein Leben, ja, dass ich dich gefunden habe und erzählst mir quasi das Gleiche und ich konnte das nicht glauben. Das war zu schön, um wahr zu sein. Das war wirklich zu schön, um wahr zu sein. Und was auch immer mich dazu bewogen hat, zu bleiben, es war die richtige Entscheidung, aber es war sehr schwer. Es ist dann in dem Moment, wenn du die Identifikation hast mit dem, ich bin falsch, ich bin nicht richtig, ich bin nicht wertvoll. Ist es sehr schwer. Vor allem, ich habe keine Freunde. Ja, kommt vielleicht auch dadurch, dass ich oft umgezogen bin, aber Autonomie macht sehr einsam und sehr alleine. Weil dadurch, dass ich immer in Hab-Acht-Stellung bin, ist Vertrauen sehr schwer. Bindung ist sehr schwer. Umarmung ging bis vor kurzem gar nicht und ist immer noch schwierig. Ja, und dann bist du wie ein Alien. Du bist wie ein Aussätziger. Ich habe immer gedacht, ich habe Lepra. Ja, aber man ist den Leuten zu unbequem, sie verstehen dich nicht und wollen dich vielleicht auch nicht verstehen, weil sie vielleicht auch irgendwo einen Trigger merken und dann bist du alleine. Und das ist wirklich, das war als Kind schon scheiße, aber ich kann sagen, jetzt als Erwachsener ist es auch scheiße, wenn du keine Freundin hast, mit der du mal einen Kaffee trinken gehen kannst, keine Freundin hast, mit der du mal ins Kino gehst, es ist wirklich scheiße.
Ja, und das ist ja auch was, was jetzt erst langsam anfängt zu entstehen,
Ja.
ne? Durch diese ganze Arbeit, die du jetzt gemacht hast und dich besser spürst, deinen Körper spürst, langsam lernst, dass Verbindungen sicher sind, sind das alles Dinge, die jetzt im Nachgang noch kommen. Und ich weiß noch, wie ich dich vor 3 Jahren kennengelernt habe, in welchem Zustand du warst, nämlich genau in dem du jetzt erzählt hast. Und wie das heute ist, ne? Du spürst deinen Körper, du hast, was mir auffällt, ist, du hast mehr Lebensfreude, ne? Es ist noch nicht jetzt so, dass wir jetzt hier Bäume ausreißen können, aber es ist ein himmelweiter Unterschied, ja? Du bist offener, du bist lustiger, du merkst auch, ich merke auch, dass du, wenn du in Gruppen unterwegs bist, dass du es länger aushältst in der Gruppe, also nicht aushalten, das ist das falsche Wort, aber dass du einfach länger in Gruppenkontexten da sein kannst, aber auch merkst, boah, jetzt ist mir zu viel und dann nimmst du dich raus. Also ich finde, du hast ein viel besseres Körperbewusstsein bekommen und auch ein viel besseres Verständnis für deine Grenzen.
Ja, ich muss mich nicht mehr abschalten. Also abschalten bedeutet in dem Sinne, dass ich meinen Körper ausschalte. für die, die vielleicht damit noch nichts anfangen können, also wirklich nicht zu fühlen. Das war am Anfang wirklich ganz schlimm, weil dadurch, dass ich meine Sinne überall habe, ist es geblieben. Ja, ich komme in eine Gruppe rein und spüre alle anderen, weiß sofort um die Probleme und alles, aber habe mich nicht gespürt. So, und um das nicht weiter aufzunehmen, habe ich mich dann eben komplett abgeschalten, weil das war Systemoverload. Das ist wie in dem Film, den ich so liebe, von Mel Gibson, Was Frauen wollen, nachdem er den Stromschlag in der Badewanne gekriegt hat. Er läuft durch die Masse und hört, habe ich die Kaffeemaschine aufgestellt, habe ich an das Einkaufsliste gedacht, habe ich daran gedacht. Also komplette Reizüberflutung. Ja, bis er irgendwann lernt, damit umzugehen. Und da bin ich jetzt auch, ja, dass ich lerne, damit umzugehen und wie du sagst, dass ich Grenzen aufsetzen kann. Ja, dass ich auch wirklich sagen kann, ist jetzt nicht, nein, das passt nicht. Und aber auch, was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass ich mich besser regulieren kann. Du hast erwähnst das immer so schön mit diesem Window of Tolerance. Diese Mittellinie, mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, ist toll. Aber entweder war ich ganz oben in Rage, Wut und Zorn oder ganz unten und habe mich überhaupt gar nicht mehr gespürt, war in der Erstarrung, war ja überhaupt gar nicht mehr da. Das ist besser geworden. Diese, was ich immer gesagt habe, so diese 10 Sekunden Reaktion zum Denken, zum Wahrnehmen, dass ich nicht gleich austicke. Weil dadurch, dass ich nicht wahrgenommen wurde und hat sich auch sehr viel Wut in meinem Körper ausgemacht. Und diese Wut hat sich als Kind oder Jugendliche eben auch in Rage umgeschlagen. Also ich war sehr schnell auf 180, Leitcredo jahrelang war erst schießen, dann fragen. Und damit habe ich natürlich dann zusätzlich vieles kaputt gemacht, weil die Leute gar nicht mehr verstanden haben, was da war. Für mich war es eben der bloße Angriff und ich war schon wieder im Überlebensmodus. Denn. Und das habe ich nicht mehr. Heute merke ich, dass ich schießen könnte, aber ich schieße nicht mehr. Heute denke ich, okay, was ist da gerade abgegangen? Schluckst du nochmal runter? Muss jetzt nicht sein, ja. Und das
Ja.
ist gut. Das ist sehr gut.
Ja, und das ist ja schlussendlich auch das, wo es hinführt. Wenn wir unseren Körper wahrnehmen, dann können wir unsere Gefühle besser bewerten. Das heißt, wir fragen uns erstmal, passt denn meine Körperempfindung überhaupt zu meinem Gefühl? Und dann haben wir durch diese Selbstregulation, wir haben ja ganz viel Selbstregulation gemacht, erweitern wir den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Viktor Frankl hat das so schön gesagt, ne?
Ja, genau. Ja.
Wenn wir den Raum zwischen Reiz und Reaktion erweitern, dann ist das wirklich etwas, was uns im Leben weiterbringt, weil wir nicht mehr so getriggert sind von außen, sondern wirklich erstmal in unseren Körper gehen. Wir können neu bewerten und können sagen, okay, wie möchte ich denn jetzt reagieren? Und das war ja auch ein harter Weg. Na, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt von heute auf morgen gekommen ist.
Nein. Nein, nein, das war wirklich ganz viel Kampf, das war ganz viel Reflexion, das war ganz viel Arbeit tatsächlich auch. Weil ich habe es jetzt vor kurzem nochmal gehabt, das war im August, wo ich auch überflutet worden bin, wo ein Trigger ausgelöst war und ich total raus war. Und ich das erstmal gar nicht geschnallt habe, was da abgegangen ist, weil das so aus dem Unvermittelten kam. Da habe ich mich dann geärgert, dass die Schilde nicht hoch waren, dass ich den Schutz nicht hatte. Es hat sich danach gelöst, ja, man konnte drüber sprechen. Aber ja, es haut mich auch noch raus. Aber diese Aggression und diese Wut und diese Rage ist da nicht mehr dabei. Und weil das Letzte ist, dass ich irgendjemand verletzen will. Ja, nur es ist leider sehr häufig, dass die Schublade aufgemacht wird, wenn du jemanden kennenlernst. Du beurteilst ihn nach dem Äußeren, nach den ersten zwei, drei Sätzen, machst die Schublade zu und machst die Schublade nie wieder auf und guckst, ob sich irgendwas geändert hat. Warum ist derjenige so? Was ist mit der Kindheit? Könnte es einen anderen Grund haben, als dass er mich persönlich angreifen wollte. Das ist so schade, ja, weil ich wollte nie jemanden angreifen oder fertig machen. Ich habe mich in Anführungszeichen einfach nur geschützt. Und das einfach ist nicht einfach gewesen. Es hört sich einfach an. Aber es war in jedes Mal ein Kampf, ja, weil ein Teil wusste, dass das, was ich hier gerade tue, nicht richtig ist. Aber ich hatte keine andere Wahl zu der Zeit.
Ja, und diese Schutzmechanismen, die sind ja als Kind super dienlich. Ja, das muss man auch anerkennen, weil es einfach auch bedeutet, ich habe Mitgefühl mit mir. Ich habe selbst Mitgefühl. Und da gab es eine Zeit in meinem Leben, da habe ich es einfach so gemacht, weil es nicht anders ging. Ja, das war meine einzige Überlebensstrategie, die ich damals hatte. Und wenn wir dann heute noch mal drauf gucken, und sagen, okay, das war eine Überlebensstrategie, aber ist die denn heute noch notwendig? Brauche ich die heute noch? Weil diese Überlebensstrategien aus der Kindheit, die sind ja ganz oft destruktiv, die dienen uns ja heute nicht mehr. Ja, und wenn das damals dein Überlebensmechanismus war, dann danke, dass der dafür gesorgt hat, dass du über 44 Jahre alt geworden bist.
Ja, besser hätte ich es jetzt nicht sagen können.
Ja, weil der hat dafür gesorgt, ne? Und sag mal, ich habe ja schon ein bisschen erzählt, welche Veränderungen du zu früher hast, aber wenn du das mal mit eigenen Worten noch mal sagen könntest, also du hast eine bessere Selbstregulation, du hast ein besseres Körperempfinden.
Ja, also es ist alles tatsächlich besser geworden. Ja, es ist noch nicht da, wo ich es gerne hätte. Aber im Gegensatz vor 3 Jahren und für 44 Jahre davor ist das, hat sich das wirklich massiv verändert. Ja, und was ich auch festgestellt habe, das hat jetzt in dem Sinne nichts mit mir zu tun, aber ich bin auch mit anderen gnädiger geworden. Denn in dem Moment, wo du merkst, wo das herkommt, und in dem Moment, wo du nicht mehr anfängst, die Leute in Schubladen zu stecken, der ist dick, dünn, klein, groß, fett, hässlich, wie man das so allgemein tut, ohne das jetzt werten zu wollen, fällt es einfacher, die Leute eben nicht mehr zu werten, sondern anzufangen, das Schicksal dahinter zu sehen. Dann zu sehen, okay, der ist nicht so geboren. Normalerweise wirst du nicht so geboren. Wir werden zu dem gemacht oder wir haben keine andere Wahl, weil wir uns retten müssen. Und das hat meine Wahrnehmung auch verbessert. Das hat auch dazu geführt, dass ich auch gnädiger mit mir umgehe. Ja, also dass ich mich selber nicht mehr so malträtiere. Ja, ich habe immer noch meine Momente, wo ich dann denke, oh Scheiß, was machst du gerade? Aber es fällt mir auf. Das ist schon mal das Geile. So früher ist es wie auf Autopilot, ist es abgerattert. Und ich bin quasi erst wach geworden, wenn ich schon am Boden lag. Ich habe aber nicht gewusst, dass ich das Gleiche mache wie das, was ich in der Kindheit gelernt habe. Ja, dass diese, wie sagt man, intrinsisch, dass diese Sachen, die ich von außen wahrgenommen habe, zu meinem eigenen gemacht habe und das geglaubt habe. Ja, ich habe da alles geglaubt, was man mir gesagt hat. Ich habe das nie in Frage gestellt, weil, wie ich mittlerweile gelernt habe, liebt man die Eltern, egal was sie tun. Ja, man will die Aufmerksamkeit, egal was man tut. Und damit stellt man nicht in Frage, was sie sagen, ob sie recht haben oder ob es aus ihrem System kommt. Und mittlerweile erwische ich mich dabei und denke, hey, bist du schon wieder? Das ist doch gar nicht deins. Wir hatten das gesagt. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, wer es gesagt hat. Okay, das stimmt nicht. Also wie du eben gesagt hast oder wie wir festgestellt haben, diese Zeit zwischen Reiz und Reaktion, die ist viel größer geworden. Also ich wollte zwar aus dem Kopf raus, aber ich habe festgestellt, den brauche ich eben doch. Manche Sachen muss man verstehen. Und für mich ist es wichtig, dass ich nicht nur fühle, sondern für mich ist wichtig, dass ich die Verbindung vom Herz zum Hirn habe. Und umgekehrt, dass ich das auch wahrnehmen kann, was ich da spüre und dem auch einen Namen geben kann, um das Ganze zu verstehen. Und das hat es auch wieder ein Stück weit einfacher gemacht.
Ja, es ist schlussendlich führt es immer dazu, dass wir Körper, Geist und Seele,
Ja.
dass das eine Einheit ist. Und wenn das miteinander funktioniert, ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo mein Kopf und mein Herz, ich sage immer Herz dazu, mein Kopf und mein Herz zwei verschiedene Ansichten übers Leben hatte. Als ich nämlich angefangen habe, meinen Körper zu spüren, hatte mein Körper mir andere Dinge erzählt als mein Hirn. Und dann habe ich immer diesen Disput gehabt, okay, ich will aber das, nein, ich will das. Und ich kam mir irgendwann schon so ein bisschen schizophren vor. Und dann habe ich, weiß das noch wie heute, habe ich mich auf mein Bett gesetzt, an die Kante und habe gesagt, so, jetzt, ich darf sagen, leckt mich jetzt am Arsch, ja, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Und dann habe ich tatsächlich monatelang gar nichts getan, weil ich einfach gedacht habe, okay, gut, wenn die jetzt keine Einigung finden. Ich bin aber auch nicht auf die Idee gekommen, auf mein Herz zu hören. Bin ich nicht. Und dann hat's nach diesen Monaten habe ich dann angefangen, auf mein Herz zu hören. Und dann hat mein Kopf verstanden, ah, guck mal, es passiert ja gar nichts. Das ist ja gar nicht so gefährlich, wenn man auf seine Intuition, auf sein Gefühl, auf sein Herz hört. Und ich glaube, das ist auch noch mal so ein Punkt. Vertrauen zu finden, auch in sich selbst, ne?
Ja, da hast du ein gutes Stichwort gegeben mit der Intuition. Also die hatte ich immer schon. Ich wusste nur nicht, was das ist. Ja, ich wusste immer schon, das hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber ich wusste immer schon, wenn irgendwas falsch läuft. Ich wusste immer schon, dass etwas anderes richtig gewesen wäre. Aber in dem Moment, wo mir keiner vertraut hat, habe ich auch gelernt, mir selber nicht zu vertrauen. Das heißt, ich bin auch da ständig über das, was vielleicht in ein Gefühl hätte übergehen können, dem habe ich nicht vertraut und dem bin ich nicht nachgegangen. Und hab mich dann eben mit der Zeit auch dabei selber verloren. Und ich glaube, dieser ganze Prozess führt eben auch dahin, dass ich anfangen darf, mir selber zu vertrauen. Dass ich, wenn ich etwas anders sehe und du siehst es anders, dass ich das stehen lassen kann, weil das ist deine Meinung und das andere ist meine Meinung. Und trotzdem hat wahrscheinlich jeder auf seine Weise recht. Das ist irgendwie das Geile, den anderen so sein zu lassen, wie er ist und nicht dran rumzudoktern.
Ja, ich sage auch immer, du bist nicht in meinen Schuhen gegangen.
Ja.
Du bist meinen Weg nicht gelaufen und du bist nicht in meinen Schuh gegangen und so bin ich auch nicht in deinen Schuhen gegangen und ich bin deinen Weg nicht gegangen. Und deswegen kann in Grundteilen, ja, kann ich nachempfinden, wie es dir geht. Aber dennoch bin ich nicht deinen Weg gegangen. Und deswegen ist es auch so wichtig, nicht zu sagen, du jammerst, du bist ein Jammerlappen, du bist nicht richtig, weil das stimmt nicht. Das ist deine Sicht auf die Welt und das ist dein Weg, den du gegangen bist.
Ja, das ist so tatsächlich.
Sag mal, welche Ratschläge würdest du denn jemandem geben, der eine ähnliche Kindheit hatte und sich gerade auf den Weg der Veränderung macht?
Das ist gut. Also da habe ich auch tatsächlich ganz klare Worte. Also es tut wirklich weh. Ja, es tut auch wirklich weh, diese Rückschläge aushalten zu müssen. Und immer wieder aufzustehen und kaum einer weiß das besser als ich. Aber aus heutiger Sicht glaube ich eben, dass dieses Durchhaltevermögen nie aufzugeben und irgendwo einen Funken Hoffnung zu haben, einen dazu führt, dass man sich nicht verliert und dass man irgendwann eine Lösung finden wird. Und dass man einen Menschen findet, wie ich dich gefunden habe, der einem wirklich helfen kann. Und ich weiß, dass dieser Weg scheiße lang sein kann, wirklich, dass er weh tut, dass du hinfällst, dass du dich wieder unter Umständen genauso wie ich alleine hochhangeln musst. Aber es hat eben gezeigt, dass wenn man nicht aufgibt, dann zur richtigen Zeit doch noch jemanden findet. Und zwar eine Person, die einen wirklich versteht. Und dieses Verständnis, das ist wirklich für mich mittlerweile das höchste Gut, was es gibt. Ja, weil wenn dich keiner versteht, dann kann dir keiner helfen, selbst wenn er nicht in deinen eigenen Schuhen gegangen ist. Aber es gibt keinen Ansatz zu helfen, wenn du nicht verstanden bist. Und dann wirklich das Credo, genauso wie ich, gib nicht auf. Gib niemals, nie auf. Und wenn es nicht mehr geht, dann rappel dich nochmal auf. Ja, gönn dir eine Pause, wie ich habe manchmal auch ein halbes Jahr niemanden gesucht. Und dann nimm Anlauf und lauf. Lauf wie Forrest Gump, lauf einfach. Weil, wenn du dir nicht hilfst, die wenigsten helfen dir. Es ist leider Gottes so, dass du die Kraft aufwenden musst. Und wenn du sie im Moment nicht hast, dann sammel dich. Ja, gönn dir die Ruhe, mach eine Meditation, aber geh weiter. Ich glaube, das ist das irgendwo, was belohnt wird, dass du nicht aufgibst, dass du immer wieder weitergehst. Und ich bin eben wirklich der Meinung, dass das dann irgendwann auch in die selbstbestimmte Zukunft bringt, weil du jemanden findest, der dir helfen kann und dich auf deinen Weg bringt. Ja, du bist davon abgekommen, das hattest du nicht in der Hand, du warst klein, du hast gar keine andere Wahl gehabt, ja, als zu überleben. Aber irgendwann bin ich mir sicher, es ist Zeit dafür, das Leben in die eigenen Hände zu kriegen und dann das daraus zu machen. Und frei zu entscheiden, was man selber will, was man sich vorstellt. Und wenn man noch keine Ziele hat, wie ich manchmal auch nicht, weil einfach so viel Scheiße war, dann fängt es mit dem Weg eben an, klarer zu werden.
Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses offene und wirklich inspirierende und mutmachende Gespräch, liebe Sabine. Und ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin alles, alles Gute. Und ich weiß, dass du total motiviert bist, noch weiterhin diesen Weg zu gehen und das Beste aus deinem Leben zu machen, nämlich auch für den Rest deines Lebens. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für die Einladung und ja, sehr gerne.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.